Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von What's Up, Puff.
Hallo Martin, wie geht es dir?
Danke, mir geht es gut. Und dir?
Ich bin sehr glücklich.
Oh ja, und auch sehr schnell. Heute bist du sehr schnell.
Nun, ich beschloss, dir heute vorzugreifen.
Ich freue mich, dass es dir heute gut geht. Wir nähern uns dem Ende des Jahres.
Ich hoffe, wir nähern uns auch dem Ende der Welt.
Und auch der Zeit. Ja, sicher doch. Ich denke, ich freue mich mehr darauf als auf das Jahresende.
Ja, ich denke auch. Wenn es zusammentreffen könnte, wäre das sehr gut.
Das ist doch ein guter Wunsch zum Fest. Doch bevor wir anfangen und ins Thema eintauchen, sollten wir uns einen Moment nehmen, um uns bei den Zuschauern zu bedanken.
Ich denke, wir müssen an alle Unterstützer da draußen ein ganz großes Dankeschön richten, die durch dick und dünn bei uns geblieben sind. Und ich hoffe, wir haben euch nicht enttäuscht. Geben wir doch einen kurzen Überblick über die Ereignisse, die stattgefunden haben. Martin, wir hatten das Privileg, international Abertausende von DVDs und USB-Sticks auszugeben.
Ja.
Wir haben auch Abertausende von Bibeln ausgehändigt. 25.000 Bibeln. Ja. Erst vor kurzem.
Stimmt, wenn nicht mehr.
Und ungefähr genauso viele Entscheidungsserien.
Große Kämpfe.
Ja, vom Schatten zum Licht. Wir hatten internationale Vorträge und auch lokale. Wir hatten
Zeltversammlungen.
Ja, Zeltversammlungen. Und wir hatten heuer zwei Ausbildungen an der Schule. Die letzte stand erst vor dem Abschluss. Und ich denke, wir sind alle froh, dass der Dezember hier ist.
Ja. Wer das nicht weiß, das ist unser Sommer. Deswegen schließt alles den Dezember über.
Ja.
Wir werden auch vom 12. Dezember das offizielle Büro schließen. Es wird dann ab 12. Januar wieder geöffnet sein.
Ja, aber wir werden immer noch mit Ausstrahlungen und allem anderen fortfahren, was wir sonst noch machen. Und so möchte ich einfach Danke sagen. Und auch ein ganz großes Dankeschön an unseren Herrn und Heiland. Du hast uns und alles am Laufen gehalten. Es war ein stürmisches Jahr. Es war ein sehr bewegtes Jahr, aber du hast es möglich gemacht. Ihr habt keine Ahnung, wie unfassbar es ist, dass all dies geschehen kann, weil Menschen so großzügig sind. Sie schauen sich an, was gemacht wird, und jedes Mal, wenn Bedarf herrscht, sorgt Gott einfach für das Nötige. Und wir hatten nicht nur die Schule, sondern auch das Gesundheitszentrum in Betrieb. Wir haben uns mit dem Gesundheitszentrum auch vor Ort engagiert. Eine ganze Reihe von Unternehmungen. Viele davon mit verschiedenen Gemeinden überall im Land. Also, wir waren sehr, sehr beschäftigt, aber auch sehr, sehr gesegnet. Und ich kann gar nicht genug danken. Ich kann unserem Herrn nicht genug danken. Und ich möchte von ganzem Herzen unseren Zuschauern und Gebern für ihre Gebete und finanzielle Unterstützung danken. Es war ein unglaubliches Jahr. Möge der Herr euch alle segnen.
Ja, vielen, vielen Dank. Worte können das gar nicht beschreiben.
Nein, Worte können das nicht beschreiben.
Wie die Menschen uns helfen. Ich kann nur sagen, wenn jemand mehr wissen möchte, wie man DVDs, USB-Sticks und andere Bücher bestellt, auch das Buch von deiner Frau Sonika ist bei uns immer noch erhältlich. Der kann auf unsere Webseite auf den Bereich Store gehen. Wir haben dort eine internationale Version, wohin man gehen kann und schauen kann, was dort alles erhältlich ist. Vielen Dank und Gott segne alle eure Bemühungen.
Ja, wir können die Leute übrigens auch daran erinnern, dass wir das, soweit es uns irgendwie möglich ist, weitergeben, sodass die Botschaft hinausgehen kann und Leute selbst Teil davon werden und es in ihrem Umfeld verbreiten können. Und bisher hat Gott dieses Projekt gesegnet, sodass wir das tun können, was an sich schon ein absolutes Wunder ist.
Ja, sicher doch. Vielleicht sollten wir auch die Übersetzer nicht vergessen.
Ah.
Wir wollen auch ihnen danken.
Wir haben Leute, die übersetzen, sobald es produziert ist, sodass es verschiedene Sprachen gibt. Ich weiß nicht mal alle Sprachen, aber es gibt viele. Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, ich denke auch Russisch und vielleicht sogar Chinesisch?
Ich weiß gar nicht, wie viele Sprachen.
Und einige der Ostblockländer. Es ist einfach erstaunlich, dass es gleichzeitig rauskommt. Und diese Leute sind selbstlos. Sie machen es für die Sache. Aus Liebe zur Sache. Also vielen Dank für all diese Übersetzer. Mögt ihr bei eurem Tun reichlich gesegnet sein. Und Martin, was ist mit den Mitarbeitern, die bei Clash of Minds und Verity arbeiten? Möge Gott sie segnen. Sie haben dieses Jahr hart gearbeitet.
Schau, es wäre nicht möglich, diese Missionswerke ohne sie zu betreiben.
Nein.
Also wir sind natürlich für jeden Einzelnen sehr dankbar.
Jedem Einzelnen. Angefangen bei denen im Büro, den IT-Leuten, den Therapeuten, bis hin zu denen, die für die Menschen kochen, die krank sind und kommen und geistlich und körperlich wieder aufgerichtet zu werden. Es war eine unfassbare Anstrengung als Team.
Natürlich.
Und Gott ist sehr gut zu uns.
Vielen Dank an jeden. Wir schätzen alle eure Unterstützung.
Okay, lass uns beten, Martin.
Unser himmlischer Vater, vielen Dank, dass du uns zusammengebracht hast. Danke, dass du uns ein Jahr gegeben hast, das schon zu Ende geht. Und wenn wir jetzt auf die Zukunft blicken, wissen wir, dass wir ihr nicht ohne dich entgegengehen können. So ist es auch mit diesem Gespräch. Also hilf und leite uns. In Jesu Namen. Amen.
Amen. Martin, die ganze Welt brummt. Und in den Vereinigten Staaten sind die Menschen in Feiertagsstimmung. Sie denken an Thanksgiving und bewegen sich auf die Weihnachtszeit zu. Und jeder ist aufgeregt. Doch ich glaube, dass wir in einem beträchtlichen Ausmaß die gesegnete Hoffnung verloren haben. Und wenn ich mir manche unserer Gemeinden und manche unserer Leute anschaue, dann scheinen sie das Konzept nicht zu erfassen, dass der Herr sehr nahe ist. Und dass das die gesegnete Hoffnung der Kirche ist. Das war schon seit 2000 Jahren die gesegnete Hoffnung, oder Martin? 2000 Jahre haben Menschen darauf gewartet, dass dieses Ereignis stattfindet. Sie werden nun selbstzufrieden und sagen, nein, die Zeit ist noch nicht jetzt. Es ist ein ziemlich trauriger Stand der Dinge, als ob jeder gelähmt oder berauscht wäre. Einige begreifen, dass Dinge passieren.
Ja, ja.
Aber
es erweckt keine Dringlichkeit.
Ja, es gibt keine Dringlichkeit. Also wir haben dort einen vorbereiteten Thron. Dieser Thron ist natürlich für den König der Könige und den Herrn der Herren und nicht für irgendein irdisches Pontifikat, der sich selbst dort platzieren und vorgeben möchte, selbst der König des Millenniums zu sein. Das wird nicht geschehen, stimmt's?
Nein.
Das wäre nicht biblisch. Und die Vorstellung, dass die ganze Welt bekehrt und christianisiert wird, dass eine Millenniumsherrschaft der Kirche stattfinden wird, dass die Juden alle nach Palästinenser zurückkehren werden, das sind alles Hirngespinste, die man nicht in der Bibel findet. Außer man verdreht tatsächlich die Schrift.
Das mit Sicherheit. Die einzige gesegnete Hoffnung liegt im Kommen Jesu und in der Wiederherstellung von allem, so wie es sein sollte. Aber er wird das tun. Es gibt keinen irdischen König.
Und die Erben des Reiches. Martin, sie warten schon seit Tausenden von Jahren. Es sind jetzt mehr oder weniger 6000 Jahre oder ziemlich nahe dran. Lass uns gleich loslegen und schauen, wohin es uns bringt. Die große Hoffnung der Zeitalter war von Anfang an die Hoffnung, dass der Messias sein Reich errichten würde. Martin, hat irgendjemand das bis jetzt erreicht?
Nein, und es wurde ebenfalls seit Jahrtausenden versucht.
Und jedes Mal, wenn es schon so aussah, als ob man an der Schwelle stehen würde, passiert etwas und zerfällt, richtig?
Meist, weil Selbstsucht und Stolz dazu kommen.
Richtig. Adam hatte seine Hoffnung und dachte, sie würde sich in einem seiner Nachkommen verwirklichen. Sie dachten wahrscheinlich, dass es Kain sein würde,
ja,
richtig?
Ja, und in Wirklichkeit war Kain, der Erstgeborene, ein Mörder.
Ja, nun stell dir das mal vor. Man hofft und denkt, dass derjenige, der hier geboren wird, erlösen und der Retter sein wird, und er entpuppt sich als Mörder. Das muss schon ein schrecklicher Schlag gewesen sein, oder?
Oh weh. Ich denke, Adams und Evas Herz
verging,
nachdem sie erst den Tod als Konsequenz in der Natur gesehen hatten.
Ja, absolut. Also Adam hatte die Hoffnung, Eva hatte die Hoffnung, aber irgendwie passierte es nicht. Gott bestärkte diese Hoffnung, als Henoch aufgenommen wurde, aber der Messias kam nicht in dessen Tagen und die vorsintflutliche Welt verging in Zerstörung anstatt im herrlichen Reiche Christi. Und wenn Gott nicht in diesem letzten Moment eingegriffen hätte, wäre keine Linie übrig geblieben, aus der der Messias kommen konnte. Diese Langmut Gottes, bis zum letzten Augenblick zu warten, und dann wird ihm Völkermord vorgeworfen. Wenn es in Wirklichkeit doch nur ein Schritt war, um die Menschheit bis zum Ende zu retten.
Es ist ein weiterer Schritt, ein weiterer Akt der Gnade.
Ja, ein Akt der Gnade. Also Gott hatte den Menschen als edles Wesen geschaffen. Aber nach dem Fall verfiel er und brauchte Erlösung. Und so lesen wir in Prediger 7, Vers 29. Allein siehe, das habe ich gefunden, dass Gott den Menschen aufrichtig geschaffen hat. Doch dann dieses schreckliche Wort, aber.
Ja.
Sie aber suchen viele arglistige Machenschaften.
Ja. Der Mensch weiß es immer ein wenig besser.
Ja. Diese erste Nachkommenschaft von Kain. Sie fingen an, Musikinstrumente zu machen, um die Klänge zu pervertieren, die es im Himmel gab, anstatt sie zu vermehren.
Ja, und auch das zieht sich bis heute durch.
Ja, bis wir heute Heavy Metal haben. Ich frage mich, was das Engelsheer denkt, wenn sie das hören. Es ist unglaublich. Also, Martin, fahren wir mit unserer kleinen Erörterung fort. Diese Hoffnung lebte in der Welt nach der Flut weiter, wobei die Verheißung an Noah, Abraham, Isaak und Jakob und seine Nachfahren und an die Kinder Israels wiederholt wurde. Und jeder von ihnen dachte, es würde zu ihrer Lebzeit passieren, richtig? Mhm. Und es geschah nicht.
Nein.
Also, wie können wir so sicher sein, Martin, dass wir an der Schwelle stehen?
Da muss es bestimmte Dinge geben, die geschehen sind. Aber ich muss auch sagen, dass ich nicht glaube, auch wenn es nicht zu ihrer Zeit passierte, dass sie deswegen mutlos wurden.
Nein.
Sie hielten die Hoffnung lebendig.
Es war eine gesegnete Hoffnung. Die Juden warteten inbrünstig auf diesen Befreier und hofften dabei auf einen nationalen Befreier und wandten schon beim ersten Kommen Christi die Prophezeiungen des herrlichen zweiten Kommens falsch an und verwarfen deshalb den Einzigen, der sie retten konnte. Was ziemlich traurig ist.
Sehr traurig.
Die Worte Jesu, ich werde wiederkommen, waren die Hoffnung der christlichen Kirche. Und die Jünger fragten sogar nach der Auferstehung, wirst du jetzt das Reich errichten?
Es ist traurig. Das, was man selbst möchte, und das, wie es wirklich sein wird. Deshalb muss man seine Denkweise
richtig hinbekommen.
Man muss in Einklang mit Gott kommen.
Wir sind schon 2000 Jahre später. Ich bin froh, dass der gute Samariter nur 2 Silbergroschen daließ. So ein Denar war natürlich ein Tageslohn. Und wenn wir uns kosmische Tage ansehen, wäre das der Tageslohn für 2000 Jahre. Also ich setze hier keine Zeit, ich zitiere nur die Schrift. Nur für den Fall, dass sich jetzt jemand aufregen möchte und wieder verwirrt wird.
Aber es ist auch kein Zeitsetzen, denn er sagte, wenn es etwas länger dauert, dann werde ich dich dafür entschädigen.
Ja, da hast du recht, Martin.
Also es ist nicht starr.
Es ist keine Sackgasse. Wenn es etwas länger dauert, dann werde ich dich dafür entschädigen. Großartig.
Okay.
Okay, Sprüche 13 ab Vers 12. Hingehaltene Hoffnung macht das Herz krank. Ein erfüllter Wunsch aber ist ein Baum des Lebens.
Aha.
Martin, spielt also die Einstellung hier eine Rolle?
Das ist wunderschön. Wenn das eigene Verlangen oder die Hoffnung auf dem Falschen liegt, wird das Herz krank.
Weißt du, was wir mit dieser Sendung anpeilen? Diese Hoffnung von Neuem zu entfachen und diese komatöse Kirche aufzuwecken.
Wach auf. Das ist wahr. Ich meine, wenn man das nicht macht, wenn das Verlangen kommt, dann wird man dafür nicht bereit sein.
Nein, man wird nicht bereit sein. Wer das Wort verachtet, der wird zugrunde gehen. Müssen wir also das Wort studieren?
Oh ja.
Wer aber das Gebot fürchtet, der wird belohnt. Martin, darin steckt das ganze Evangelium.
Ja.
Alles.
Das ist erstaunlich.
Und es steht schon mitten im Alten Testament.
Und fürchte Gott und halte seine Gebote. Das hat man auch in Offenbarung.
Ja. Also für alle unsere Brüder und Schwestern, die sagen, die Zeit ist noch nicht da, weil es schon so lange gedauert hat. Haben Sie die Schrift studiert? Haben Sie das Wort sorgfältig studiert, um zu sehen, wo wir uns im Strom der Zeit befinden? Vielleicht müssen wir Sie daran erinnern, warum die Situation jetzt anders ist als zur Zeit Adams oder Abrahams oder Isaak oder Jakobs oder der Israeliten oder auch der früheren christlichen Kirche oder der Reformation und so weiter. Warum unterscheidet sie sich davon? Haggai 2, Vers 6. Denn so spricht der Herr der Herrscharen. Noch einmal, eine kurze Welle werde ich den Himmel und die Erde erschüttern, das Meer und das trockene Land, und ich werde euch alle Heidenvölker erschüttern, und das Ersehnte aller Heidenvölker wird kommen. Und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllen, spricht der Herr der Herrscharen.
And I will fill this house with glory, says the Lord of hosts. So he.
Es wurde also verkündet, dass er kommen werde. Das war jetzt der zweite Tempel.
Ja.
Und er war nicht so herrlich wie der erste Tempel. Aber die Herrlichkeit des zweiten Tempels, der nicht so herrlich war wie der erste Tempel, wird die Herrlichkeit des ersten Tempels übertreffen. Weil der eine, der alles erschaffen hatte, ihn mit seiner Gegenwart beehrte. Und sie verpassten es, stimmt's?
Ja, sie verpassten es. Und es ist erstaunlich, dass man an beiden Stellen, sowohl in den Sprüchen wie in Haggai, das Verlangen oder Ersehnte aller Heidenvölker hat.
Das ist das Ersehnte aller Heidenvölker.
Und auch das Verlangen der Zeitalter war das Gleiche.
Gott wollte diese Kirche so sehr aufwecken, stimmt's? Und so wollte Gott sie aufwecken und wachrütteln. Also schickte er die Weisen aus dem Osten. Und er schickte sie nicht nach Bethlehem, er schickte sie nach Jerusalem.
Zum König.
Sie gingen hin, klopften und sagten, Entschuldigung, Leute, ihr seid doch das Volk des Buches, was passiert gerade? Wo ist der König? König, was für ein König? Herodes hörte, König. König, König?
Ich bin doch der König.
Ich bin der König. Also rief er die Schriftgelehrten zusammen und sie studierten. Dann sagten sie, er wird in Bethlehem geboren werden.
Das ist so erschreckend. Sie studierten es und kamen genau darauf.
Und keiner von ihnen ging und schaute nach.
Nein, sie schickten sie.
Keiner von ihnen ging und schaute nach.
Nein, sie schickten diese weisen Männer aus dem Osten.
Also ignorierte er alle Schriftgelehrten und sprach zu einer Handvoll Hirten, die auf dem Feld saßen und sich in der Nacht unterhielten, richtig?
Ja.
Also das waren die einzigen, die seine Geburt bestätigten. Es ist eine wirklich erstaunliche Geschichte. Weißt du, wenn es nicht so real wäre, könnte man meinen, es wäre ein Märchen.
Aber das knüpft an die Schriftstelle an, in der Jesus fragt, werde ich Glauben finden, wenn ich wiederkomme?
Genau.
Es ist genauso.
Also Martin, obwohl das eine Verheißung des ersten Kommens ist, ist es genauso relevant für die Wiederkunft. Würdest du zustimmen?
Ja, natürlich.
Diese Verheißung wurde auf den Buchstaben genau erfüllt und ebenso wird auch die Verheißung der Wiederkunft erfüllt werden. Also ihnen entging es, weil sie mit ihren Ritualen so selbstzufrieden geworden waren, dass sie nicht einmal mehr auf ihn warteten. Paulus stellt die Erschütterung der Himmel und der Erde, von der wir hier oben sprechen, in die Zukunft. Das ist interessant. Es gibt für diesen Vers in Haggai also eine zweifache Anwendung. Wie und wo macht Paulus das? Er macht das in Hebräer 12, Vers 26 und 27. Seine Stimme erschütterte damals die Erde, jetzt aber hat er eine Verheißung gegeben, indem er spricht, noch einmal erschüttere ich nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Dieses noch einmal deutete aber hin auf die Beseitigung der Dinge, die erschüttert werden, als solche, die erschaffen worden sind, damit die Dinge bleiben, die nicht erschüttert werden können. Das ist ein Hinweis auf das zweite Kommen.
Ja.
Es wird also einige die Himmel erschütternde und die Erde erschütternde Ergebnisse geben, die schon stattgefunden haben und noch stattfinden werden, um uns zu sagen, wo wir uns im Strom der Zeit befinden.
Und es war sichtbar. Das ist schon passiert. Jedenfalls einige dieser Zeichen.
Was machte man, als die Jünger anfingen, diese Dinge zu verkünden? Sie wurden geschlagen.
Ja.
Und was wurde mit den Leuten gemacht, die anfingen, über die Wiederkunft zu predigen? Erhielten sie von der Kirche nicht auch
Prügel? Genau das Gleiche. 1844, als die erste Engelsbotschaft hinausging.
Und sie warteten immer noch auf ihr irdisches Reich. Und sie arbeiteten 24 Stunden, 7 Tage die Woche daran, es zu errichten.
Was geschieht mit Menschen, die jetzt predigen, dass er bald wiederkommt?
Martin, was ist mit all denen, die doch die Erben des Reiches sein sollen? Die tot im Boden liegen und Märtyrer um der Sache Christi willen waren viele von ihnen. Und diejenigen, die auf die Wiederkunft warten und seinen Willen tun wollen, damit sie Anrecht haben, in die Stadt einzugehen? Lass sie einfach links liegen, um noch 1, 2 oder 3.000 Jahre zu warten, damit wir hier unten Spaß haben können, richtig? Das macht keinen Sinn. Paulus predigte die Wiederkunft Christi mit Eifer. Hebräer 6, Vers 17. Darum hat Gott, als er den Erben der Verheißung in noch stärkerem Maße beweisen wollte, wie unabänderlich sein Ratschluss ist, sich mit einem Eid verbürgt, damit wir durch zwei unabänderliche Handlungen, in denen Gott unmöglich lügen konnte, eine starke Ermutigung haben. Wir, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die dargebotene Hoffnung zu ergreifen. Welche Christus ist, richtig? Diese Hoffnung halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch hineinreicht ins Innere, hinter den Vorhang, wohin Jesus als Vorläufer für uns eingegangen ist, der hohe Priester in Ewigkeit geworden ist, nach der Weise Melchisedeks. Wir haben diese Etappe in der Geschichte hinter uns gelassen.
Definitiv.
Wir hatten die Erfüllung der messianischen Hoffnung und der Typen und Schatten des Alten Testaments, was sich in Christus erfüllte. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhms? Seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus Christus bei seiner Wiederkunft? Also man muss sie verkündigen. Sie wird passieren. Indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus.
Wow.
Martin.
Was für eine Aussage.
Das bedeutet, grammatikalisch natürlich, dass Jesus Christus der große Gott und Retter ist.
Das meine ich. Ich wollte eigentlich nicht näher darauf eingehen, aber man kann doch diesen Vers nicht aus der Bibel werfen, oder?
Aber es sind jetzt 2000 Jahre. Ich bin es müde und werde jetzt schlafen.
Das hört sich wie Petrus und der Rest von ihnen an, als Jesus hinging, um zu beten.
Bald werden sie Neujahr feiern und jeder wird versuchen, bis 12 Uhr wach zu bleiben. Aber das ist das größte Ereignis in der Geschichte und jeder wird schlummern.
Es muss einen Weckruf geben.
Richtig.
Hoffentlich können wir einen lostreten.
Das hoffe ich auch. Wirklich. Paulus wurde von dieser Hoffnung aufrecht gehalten, obwohl er andere warnte, dass sie sie nicht erwarten sollten, bevor der große Abfall sein verderbliches Werk getan hat. Also sie sagten, Christus wird kommen, er wird zu unserer Zeit kommen. Die Jünger hatten gefragt, wirst du es jetzt oder in der nächsten Generation oder in jener Generation errichten? Lasst euch von niemandem in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens. Wow, Martin! Ist das geschichtlich schon passiert?
Ja.
Wer offenbarte den Menschen der Sünde?
Die Reformation.
Oh.
Das liegt schon ein paar Jahre zurück.
Das ist schon etwas mehr als 500 Jahre her, stimmt's? Und die Reformatoren predigten das mit Eifer. Und die Nachkommen haben es eingetütet und in den Abfalleimer geworfen, sich der ökumenischen Bewegung angeschlossen und vergessen, wer der Mensch der Sünde ist.
Ja, und auch das bildet jetzt einen Teil des Abfalls. Auch diese anderen Kirchen.
Okay, also der Abfall ist schon passiert und der Mensch der Sünde wurde offenbart. Und dieser Mensch der Sünde wird durch die Herrlichkeit des Kommens des Herrn vernichtet werden.
Ja.
Okay. Also ich versuche einfach hier einen Strom der Geschichte aufzubauen.
Um zu sehen, wo wir uns befinden.
Um zu sehen, wo wir uns befinden. Ist es nicht wichtig zu wissen, wo wir uns befinden?
Ja, natürlich.
Okay. Der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt, als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Also da sitzt er im Tempel Gottes. Das ist die Kirche und kein Tempel aus Stein, so wie es auch die Reformatoren lehrten. Und gibt vor, Gott zu sein. All die päpstlichen Aussagen, dass das Papsttum beansprucht, Gott zu sein. All diese geschichtlichen Dokumente können nicht geleugnet werden. Außer man möchte das zu seinem eigenen Verderben tun. Also, das wurde schon offenbart. Das bekenne ich dir aber, dass ich nach dem Weg, den Sie eine Sekte nennen, dem Gott der Väter auf diese Weise dienen, dass ich an alles glaube, was im Gesetz und in den Propheten geschrieben steht. Martin, ich glaube der Bibel. Und ich glaube, dass du der Bibel glaubst.
Komplett.
Komplett. Jedes einzelne Wort. Alles.
Okay. Aber dann qualifizieren wir uns dafür, Fanatiker zu sein.
Ja, und Fundamentalisten.
Und Fundamentalisten.
Ich bin ein sehr glücklicher Fundamentalist.
Richtig. Vor ein oder zwei Tagen, ich weiß es nicht mehr genau, sagte auch der neue Papst, weg mit allen Fanatikern, Fundamentalisten.
Oh, tat er das? Nun, dann bin ich sehr froh, denn das ist ein weiteres Zeichen der Zeit.
Sind wir dann Heretiker, Ketzer?
Oh ja, Martin. Laut Ihnen sind wir Ketzer. Denn wir glauben dem Wort, weil wir nämlich an alles glauben, was im Gesetz und den Propheten geschrieben steht.
Also wir stimmen hier mit Paulus überein, dass wir uns laut Ihrer Beschreibung eines Ketzers dafür qualifizieren.
Also was das angeht, bin ich ein sehr glücklicher Ketzer. Also was haben wir, Martin? Und ich habe die Hoffnung zu Gott, auf die auch Sie selbst warten, dass es eine künftige Auferstehung der Toten geben wird, sowohl der Gerechten als auch der Ungerechten. Daher übe ich mich darin, alle Zeit ein unverletztes Gewissen zu haben gegenüber Gott und den Menschen. Also Paulus hatte diese gesegnete Hoffnung, dass all diese Machenschaften und Ereignisse, die noch stattfinden werden, geschichtlich vorübergehen würden. Doch schließlich wird alles im Kommen Christi seinen Höhepunkt finden. Und wie war es mit Petrus? Hatte er dieselbe Hoffnung?
Ja, sicher doch.
Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Also, wo ist diese Belohnung, Martin?
Nicht hier.
Okay. Die wir in Kraft Gottes bewahren werden, durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist. Wann geoffenbart zu werden?
In der letzten Zeit.
In der letzten Zeit. Also ihr könnt eure Reiche so viel aufrichten, wie ihr wollt. Es wird nicht laufen.
Nein.
Nein. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe. Wann?
Bei der Offenbarung Jesu Christi.
Bei der Offenbarung Jesu Christi. Nicht bei der Errichtung eines vorübergehenden Millenniums durch eine Handvoll Kirchen, die die Heiligen aller Zeitalter leugnen würden, Teil des Reiches zu sein.
Nein.
Das ergibt doch keinerlei Sinn. Also, Im Licht dessen, was wir gerade gelesen haben, ist Christus dann nachlässig in seinem Kommen oder gibt es ein festgelegtes Protokoll?
Ja, ich glaube, das gibt es.
Er setzt der Menschheit die Grenzen und gewährte ihnen die Gelegenheit, ihn zu finden und erlöst zu werden, bis zu einer solchen Zeit, in der die Erlösten aller Zeitalter gesammelt und Kinder des Reiches werden. Ergibt das Sinn?
Ja. Also sie werden nicht gesammelt, um hier das Reich zu betreten und dann in diesem Albtraum zu leben.
Dabei spielt keine Rolle, was man glaubt. Gott ordnet die Lehren, wenn wir oben ankommen. Es tut mir schrecklich leid, die müssen hier geordnet werden, denn sie wurden in einem Buch niedergeschrieben. Achtet auf die Lehren, sagt die Bibel. Und der Papst sagt, legt sie beiseite. Einer von beiden lügt.
Ja, und ich glaube nicht, dass es die Bibel ist.
Nein. Johannes 1, Vers 10. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Doch glücklicherweise steht hier ein anderes Aber, diesmal ein positives Aber. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht oder Macht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Diese Macht ist eine Ausgießung des Heiligen Geistes auf Gottes Kinder. Nun, Martin, das Israel aller Zeitalter. Sie werden die Erben des Reiches sein. Ob es jetzt das buchstäbliche Volk war oder die geistlichen Erben, richtig?
Ja, es ist interessant, dass es für die Alten damals und die Geistlichen heute die gleichen Anforderungen sind, um sich für Israel zu qualifizieren.
Ja. 5. Mose 32, Vers 8. Als der Allerhöchste den Heiden ihr Erbe austeilte, als er die Menschenkinder voreinander schied, er schied sie voreinander. Da setzte er die Grenzen der Völker fest nach der Zahl der Kinder Israels. Denn das Teil des Herrn ist sein Volk. Jakob ist das Los seines Erbteils. Also, sie wurden in zwei Linien getrennt. Einmal der Ast von Kain, und der andere durch Seth und Sam, etc.
Okay. Die Trennung, was verursachte sie? Was machten die Leute Kains und Kain?
Sie entwickelten die Religion des Ostens, was eine Religion war, die den Blick vom Heiligtum abwandte. Weg von der Versöhnung Christi, weg vom Altar. Sie setzten ihren Kompass auf eine Erlösung durch eigene Werke.
Und die anderen hielten die Gebote Gottes.
Ja.
Immer die gleichen Anforderungen.
Ja, immer die gleichen Anforderungen. Das ist das Israel aller Zeitalter. Überwinder, die von Anfang an mit Gott gerungen haben. Wenn diese Absicht Wirklichkeit wird, wird sein ganzes Volk mit dem Kleid der Gerechtigkeit bekleidet werden. Aus ihnen bestehen die Erben des Reiches. Von der frühesten Zeit an, ob wir da jetzt von Henoch oder von Noah oder von Methusalem sprechen, oder ob wir da von den Menschen nach der Flut sprechen, den Linien von Sem und Japhet und Ham, oder ob wir jetzt von der Trennung sprechen, die dort stattfand, als sie wieder getrennt wurden, die der Linie Nimrods folgten und diejenigen, die der Linie von Gottes Volk folgten, Abraham, Isaak und Jakob. Es gab immer zwei Gruppen.
Schon immer. Und dieses Kleid der Gerechtigkeit? Man wird mit dem Gewand der Gerechtigkeit bekleidet werden.
Das ist das einzige Kleid, das einen in den Himmel bringt.
Es ist definitiv nicht das eigene.
Nein, es ist definitiv eine fremde Gerechtigkeit. Jesaja 60, Vers 21 sagt, und dein Volk wird aus lauter Gerechten bestehen und das Land auf ewig besitzen als Schößling meiner Pflanzung, ein Werk meiner Hände mir zum Ruhm. Das ist sein Reich, von Anfang bis zum Ende. Aber es wurde noch nicht realisiert, denn sie liegen noch unter der Erde. Sie schlafen noch. 2. Petrus 3, Vers 9. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jemand Raum zur Buße habe. Das Reich drängt hinein, es wächst.
Deshalb sind wir manchmal etwas selbstsüchtig, denn wir wollen, dass es kommt. Jetzt.
Jetzt und sofort. Ich möchte auf alle Fälle, dass es kommt.
Ich weiß, aber wir müssen langmütig sein.
Also ist es ein Märchen, Martin?
Nun,
viele fangen an, das zu glauben.
So viele.
Oh, der Herr verzögert sein Kommen. Also esse und trinke ich und feiere. Mir bleibt ja noch so viel Zeit.
Ja.
Also Petrus sagt, denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Nun Martin, Christus wird kommen, wenn die Prophezeiungen bezüglich seines Kommens sich erfüllt haben. Stimmst du dem zu?
Dem stimme ich hundertprozentig zu. Da gibt es kein Warten. Er wartet nur darauf, dass die Prophezeiungen sich erfüllen.
Wurden die Prophezeiungen aus dem Alten Testament zu seinem ersten Kommen erfüllt?
Bis hin zur Stunde oder Minute.
Absolut. An diesem Tag hat die Prophezeiung sich vor euren Augen erfüllt. Als er aus dem Taufwasser hinausstieg. Die Zeit ist erfüllt. Welche Zeit? Die Zeit in Daniel, richtig? Die Prophezeiung über die 70 Wochen, die wann endet, Martin?
Im Jahr 27 nach Christus.
Nach Christus. Füge dem 2000 Jahre hinzu. Nein, lieber nicht. Mathematik ist nicht die Stärke vieler unserer Schriftgelehrten und Pharisäer. Also verwirren wir sie nicht, indem wir diese Daten hinzufügen, um zu zeigen, wo wir uns im Strom der Zeit befinden. Nicht wann er kommt, sondern wo wir uns im Strom der Zeit befinden.
Ja.
Okay.
Es ist genauso wie bei der Aussage Jesu. Schaut euch den Feigenbaum an. Er gab kein spezielles Datum, aber er zeigte, hört zu, der ist noch nicht bereit. Also, weg hier.
Also Martin, wenn die Prophezeiungen alle erfüllt sind, dann wird er kommen, richtig?
Ja.
Ist es wichtig zu wissen, wie viele dieser Prophezeiungen sich erfüllt haben?
Genau. Auf diese Weise zählt man und da liegt unsere Zeitlinie.
Martin, wie wussten die weisen Männer, dass ein Messias kommen würde?
Sie studierten die Prophezeiung.
Daniels Prophezeiungen?
Ja, die 70 Wochen.
Ja, sie entstammten den antiken medopersischen religiösen Systemen, die die Schriften Daniels ehrten. Manchmal mehr als diejenigen, die doch die Beherberger der Aussprüche Gottes sein sollten, richtig? Prophetie soll im Licht der Geschichte ausgelegt werden. Nur eine historisch fortlaufende Interpretation der Prophetie kann allen Zeitaltern gerecht werden. Also ich meine, dieser Unsinn mit dem Futurismus, bei dem alle Prophezeiungen zu einer Zeit erfüllt werden, wenn die Kirche nicht einmal hier ist, welchen Sinn macht es dann, die Bibel zu schreiben? Ich verstehe nicht, wie irgendjemand derartigen Blödsinn glauben kann. Aber alle sind sie damit unterwegs, Dispensationalismus.
Ich denke, vielleicht haftet dem auch etwas Bequemlichkeit an. Denn man wartet und verschiebt es, weil bestimmte Dinge noch nicht gekommen sind.
Aber sie schauen aufs Falsche. Sie schauen sich die falsche Karte an und schauen auf die falschen Ereignisse.
Schließlich landet man, und der Kompass ist falsch, also landet man am falschen Ort.
Ja. Alle Zeitalter mussten die Schrift studieren, um zu sehen, wo sie sich im Strom der Zeit befanden. Hätte die Menschheit die Prophezeiungen in diesem Kontext sorgfältig studiert, wären sie beim Warten nicht schwach geworden und hätten keinen Schiffbruch im Glauben erlitten. Ich glaube, dass es vielen von unseren Leuten ganz genauso ergeht. Also die Prophezeiungen von Daniel und Offenbarung müssen verstanden werden, denn sie geben uns die großen geschichtlichen Linien plus die Ereignisse, die sich vor dem großen und schrecklichen Tag des Herrn ereignen. Wir müssen wissen, wann das geschieht. Daniel stellte es dar und es wurde schon auf den Buchstaben erfüllt. Die Offenbarung gibt uns die Blaupause, aber die Massen haben keine Vorstellung davon, was sich herauskristallisieren wird, so als ob es nie geschrieben worden wäre. Sie sagen, es ist ein verschlossenes Buch.
Das ist so traurig.
Der Herr legte den Trugschluss in Jesaja bloß, dass die Prophetie nicht verstanden werden kann. Daniel und Offenbarung sind eins. Also Jesaja sagt, ihr müsst die Prophezeiungen verstehen. Und ohne Daniel wird man nicht verstehen, was in Offenbarung vor sich geht. Man hat dann einfach sonderbare Tiere. Also Daniel ist der Schlüssel und das andere die Offenbarung. Schauen wir uns diese Zeitlinien an, um zu sehen, wo wir uns im Strom der Zeit befinden. Sehen wir uns doch diese Verse in Jesaja in Kapitel 29 ab Vers 6 an. Vom Herrn der Herrscharen wirst du heimgesucht werden mit Donner und Erdbeben und mit großem Krachen, Sturmwind und Ungewitter und mit verzehrenden Feuerflammen. Das ist ziemlich unheilvoll, richtig? Und wie ein Traum, wie ein Nachtgesicht wird die Menge aller Völker sein, die gegen Ariel zu Felde ziehen. Damit werden wir uns gleich befassen. Und alle, die gegen ihn und seine Festung Krieg führen und ihn bedrängen. Und es wird geschehen, wie der Hungrige träumt, er esse. Und wenn er wacht, ist sein Verlangen ungestillt. Oder wie der Durstige träumt, er trinke. Und wenn er erwacht, so ist er matt und seine Seele lechzt. So wird es der Menge der Heidenvölker ergehen, die Krieg führen gegen den Berg Zion. Also die gegen Jerusalem in seinem buchstäblichen Sinn oder im geistigen Sinn kämpfen, werden in Wirklichkeit verhungern. Sie hungern und dürsten nach etwas, was sie nicht kennen.
Was buchstäblich passierte.
Ja.
Und was geistlich gegenwärtig passiert.
Ja. Stutzt und schaut, lasst euch verblenden und erblindet. Sie sind trunken, aber nicht vom Wein. Sie schwanken, aber nicht vom Rauschtrank. Sie schwanken unter ihren falschen Lehren. Denn der Herr hat über euch einen Geist tiefen Schlafes ausgegossen.
Da sind wir.
Das ist ein sehr ansteckender Schlaf.
Eine Pandemie des Schlafes.
Und er hat eure Augen, die Propheten, verschlossen und eure Häupter, die Seher, verhüllt. Darum ist alle Offenbarung für euch geworden wie die Worte eines versiegelten Buches. Also Offenbarung ist ein versiegeltes Buch. Niemand muss es lesen.
Aber es ist eine Offenbarung.
Es heißt Offenbarung. Wenn man dieses einem gibt, der lesen kann, und zu ihm sagt, lies das, so antwortet er, ich kann nicht, weil es versiegelt ist. Martin, genau das geschieht.
Ja.
Ich weiß, dass ich lache, aber...
Es ist eine Tragödie, denn leider ist es nur allzu wahr. Ich verstehe, warum du lachst, denn wow, das geschieht wirklich. Man begreift das.
Genau das geschieht.
Und was kann man machen, um Menschen aufzuwecken?
Nichts.
Nichts.
Auch eine Atombombe würde sie nicht aufwecken. Also lass uns ein wenig weiterschauen. Vers 12. Wenn man aber das Buch einem gibt, der nicht lesen kann, also der Gelehrte sagt, oh, ich weiß nicht, was er soll, und zu ihm sagt, lest das, so spricht er, ich kann nicht lesen.
Ich kann das nicht.
Das ist nicht mein Fehler, der Schriftgelehrte sollte mir sagen, worum es geht, richtig? Weiter spricht der Herr, weil sich dieses Volk mit seinem Mund mir naht und mich mit seinen Lippen ehrt, während es doch sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht vor mir nur angelerntes Menschengebot ist. Sie studieren dieses Zeug nicht.
Sogar wenn man ungelehrt ist, kann man es immer noch studieren. Gott wird dabei helfen.
Also erfinden sie sich ihre Religion, je weiter es geht. Also wenn man nicht versteht, was das Buch sagt, Martin, wäre es dann nicht schön, wenn man 6 Schlagzeuge hätte, um wegen des Mangels an Wissen viel Lärm zu machen?
Sicher. Dann kann man manche Sachen immer und immer wiederholen.
Siehe, so will auch ich künftig mit diesem Volk wundersam, ja überaus wundersam und wunderlich umgehen. Und die Weisheit seiner Weisen soll zunichte werden und der Verstand seiner Verständigen unauffindbar sein. Das ist eine sehr große Warnung. Wer ist nun Ariel? Ariel ist ein symbolischer Name für Jerusalem und bedeutet Löwe Gottes. Der Vers beschreibt die Nationenschar, die gegen Jerusalem kämpfen wird, und der Name Ariel betont die Bedeutung der Stadt als Ort göttlicher Macht und auch Zielscheibe für Gottes Gericht. Ariel bedeutet auf Hebräisch der Löwe Gottes und bezieht sich auf die Stärke der Stadt und deren göttlichen Schutz. Nun, Martin, sehen wir uns das in einem geistlichen Sinn an. Denn das buchstäbliche Jerusalem wurde 70 nach Christus zerstört. Ja, es wurde wieder aufgebaut und man versucht, den Tempel wieder aufzubauen, was eine Gotteslästerung ist, denn der Tempel hat keinerlei Wert mehr. Denn das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt, wurde geopfert. Und er wurde der hohe Priester eines besseren Tempels, wovon der unten, der irdische, bloß eine Kopie, ein Symbol war. Also Martin, alle, die gegen die Wahrheit kämpfen, werden sich in dieser Kategorie von Menschen befinden, die nicht wissen, was vor sich geht. Also werfen wir doch einen kurzen Blick auf das, was geschah. Daniel gab uns die Abfolge der Zeit und sagte uns, welche Reiche aufeinander folgen würden. Da gab es das Haupt aus Gold, was war? Babylon. Und in Daniel Kapitel 7 war es der Löwe mit Adlerflügeln. Er kam und verging. Medo-Persien. Es wird uns gesagt, was es ist.
Ja, man kann es dort lesen, welche Reiche und was da vor sich ging.
Und es war der Bär von Daniel, Kapitel 7. Er kam und verging. Denn die Hüften aus Bronze, was das vierköpfige Leopardentier von Daniel, Kapitel 7 ist, es kam und verging, das war Griechenland. Dann das Eisen Roms, das schreckliche Tier, das in 10 Komponenten zerbrechen würde, die europäischen Staaten, die 10 Hörner. Mhm. Und das Eisen des heidnischen Roms ist dahin. Es hatte 2 Beine, das Westreich und das Ostreich. Es zerbrach dann in die 10 Stämme Europas, die 10 Hörner und ihre Herrschaft.
Ja, ihr Versuch.
Wir greifen diese Geschichte jetzt in Offenbarung auf und wir erhalten eine Anzahl interessanter Punkte. Also die Tiere aus Offenbarung sind faszinierend. Denn ein Tier ist ein Reich, wie es geführt wird, richtig? Also in Offenbarung Kapitel 11 hat man das Tier aus dem Abgrund. Und es wird gesagt, dass dieses Tier aus dem Abgrund dasjenige ist, dass Gottes Volk hier in der Endzeit angreifen wird. Direkt am Ende. Und dann bekommen wir ein paar Details, wie all diese Tiere entstanden sind und wo sie sich jetzt befinden. Und wer weg ist und wer nicht weg ist und wer was für wen tut. Und in Offenbarung Kapitel 12 haben wir einen roten Drachen mit 7 Häuptern und Kronen auf seinen Häuptern. Und uns wird in Offenbarung 12 gesagt, dass dieser Drachen sogar den Fürst des Bundes angreifen würde.
Jesus.
Und ihn töten würde. Und dann würde er in einer anderen Form Krieg gegen Gottes Volk führen. Und schließlich in einer anderen Form Krieg gegen jene führen, die die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. Richtig? Ja. Das steht in Offenbarung 12, die darüber spricht, wie das heidnische Rom die frühere Kirche angriff und sie verfolgte. Das ist die Zeit von Smyrna, die Gemeinde in der Verfolgung, die von Rom verfolgt wurde. Und dann wandelte es sich zum päpstlichen Rom. Also in Offenbarung Kapitel 13 haben wir das zusammengesetzte Tier, das Konglomerat-Tier, das aus all den Merkmalen besteht, die wir hier drüben in Daniel Kapitel 7 haben. All das wird in einem verkörpert. Es hat also ein wenig Babylonisches, Medo-Persisches, dann viel Griechisches, denn daraus besteht sein Leib, und es hat medopersische Aspekte. Und es hat die 10 Hörner. Doch die Kronen haben sich auf die Hörner verlagert. Also das ist die Zeitperiode, als die Kirche von Rom durch die Mächte Europas regierte. Die Zeitspanne der 1260 Jahre.
Ja.
Ist das gekommen oder vergangen?
Ja, es ist vorbei. Tatsächlich ist es schon lange Zeit vorbei.
Und dann, Martin, tauchte ein weiteres Tier in Kapitel 13 auf, das 2 Hörner hat. Es hatte lammartige Prinzipien. Aber in Wirklichkeit sprach es schlussendlich genau wie das andere schreckliche Tier, richtig? Wir wissen, dass das der Aufstieg der Vereinigten Staaten von Amerika ist, das lammartige Prinzipien hatte. Der Protestantismus zum einen. Und der Republikanismus. Also wenn diese beiden Hörner schließlich zusammenkommen und dieses schreckliche Tier von Offenbarung 13 nachahmen, das von der kleinen Hornmacht aus Daniel Kapitel 7 symbolisiert wurde, das gedenkt, Zeiten und Gesetze zu ändern und Gottes Volk verfolgt, richtig? Und das gegen die Krieg führt, die die Gebote halten. In Offenbarung Kapitel 17 haben wir ein scharlachfarbenes Tier ohne Kronen. Martin, ich habe die KI gebeten, ein Bild zu entwerfen, und damit kam sie dann an. Es brauchte einige Versuche, um ein solches Tier zu bekommen. Also, hier war die Frau. Und die Farben Scharlach und Purpur sind ziemlich hervorstechend. Sie nimmt sich die Königswürde heraus, richtig? Und sie nimmt sich das Opfersystem, das Blut, heraus. Und in ihrer Hand hat sie ein Kelch voller Unreinheit, voller Unzucht, ihre falschen Lehren, ihr falscher Wein, den sie jedem austeilt. Und Martin, auf diesem Tier hat man nirgends Kronen. Also dieses Tier ist die Zeitspanne zwischen 1798, als sie ihre Kronen verlor, und heute. Stimmt's?
Ja. Es ist schon ziemlich spät in der Prophetie mit all dem, was schon erfüllt ist.
Stimmt. Also Martin, all das in Daniel wurde schon erfüllt. All das in Daniel Kapitel 7 wurde schon erfüllt. Die Herrschaft, die Details, wer sie sind und wann sie herrschen, wurde schon erfüllt. Das Tier aus dem Abgrund, diese Philosophie, Martin, kommt von dieser Frau.
Von ihren Lehren und all dem.
Und sie reitet auf diesem Tier. Es hat momentan keine Könige. Darin befinden wir uns jetzt im Strom der Geschichte, richtig?
Ja.
Und Martin, sie herrscht. Die Bibel sagt, in der Zeitperiode, in der wir uns jetzt befinden, heimlich unter dem Radar. Es gibt ja keine Krone, aber sie herrscht und sie diktiert.
Sie befindet sich im Schatten.
Das zweite Tier von Offenbarung 13 wird ihren Anforderungen Folge leisten. Und sie werden diesem Tier Macht geben. Sie werden deren Mahlzeichen erzwingen. Befinden wir uns in dieser Zeitspanne?
Ja.
Also Martin, worauf warten wir noch? Welches großartige Ereignis wird stattfinden? Wird danach noch ein weiteres Tier, ein weiteres Reich auftreten?
Nein.
Nun, in Offenbarung 17 heißt es, dass es kleine Wiederauferstehungen geben wird. Und diese Macht, die in Wirklichkeit hier regiert, ein Reich ohne Krone, ein Weltreich, wird der achte werden. Es wird Christus nachahmen. Das wird die Wiederauferstehung des Papstes sein. Wenn sein Mahlzeichen erzwungen und sein Gesetz in der Welt wieder vorrangig wird. Martin, das ist das letzte Ereignis, auf das wir noch warten. Auf nichts anderes.
Ja.
Und es erfüllt sich gerade direkt vor unseren Augen. Und was wird es brauchen, um diese schnarchende Gemeinde aufzuwecken?
Einmal so schütteln. Wir brauchen eine Sichtung, eine Erschütterung, die stattfindet.
All das wurde schon erfüllt.
Ja.
Da ist nichts mehr übrig. Nichts.
Ich habe gehört, dass die Kirche vollkommen sein muss, bevor Jesus kommen kann. Also ich dachte, dass wir jetzt darauf warten würden.
Martin, wie vollkommen war Henoch, als er entrückt wurde?
Nun, er hatte weder Flecken noch Runzeln.
Wirklich?
Ja.
Wie war es mit Elia?
Das Gleiche.
Aber er war ein Mensch mit ähnlichen Leidenschaften wie wir, sagt die Bibel.
Natürlich.
Also Martin, all diese Reformatoren, die das Licht auslebten, das sie hatten, bis hin zum Tode, ja bis zum Tod auf dem Scheiterhaufen, welches Kleid trugen sie?
Das gleiche, das jeder tragen wird, um in den Himmel zu kommen.
Wie vollkommen war dieses Gewand?
Vollkommen, denn es ist das Einzige, das vollkommen sein kann.
Okay, kann man die Vollkommenheit noch übertreffen? Kann man vollkommener sein als sie?
Nein, jeder ist gleich.
Ich glaube, dass Erlösung durch alle Zeitalter hindurch gleich war. Der einzige Unterschied ist, wie ich es sagte, man muss das Licht ausleben, das man hat.
Und leider, nun, wir haben bis jetzt schon eine ganze Menge Licht.
Wir haben mehr Licht als irgendeiner von ihnen. Wusste Martin Luther, wer das zweite Tier aus Offenbarung 13 war?
Nein.
Nein, es war noch nicht einmal entdeckt worden.
Genau.
Er wusste es nicht, er kannte es nicht. Wusste er von der Frau, die auf dem Tier reitet? Ja, er wusste von der Frau.
Ja, ja. Aber das Tier kannte er noch nicht.
Aber konnte er wissen, wer das Tier ohne Kronen war?
Nein.
Nein, das konnte er nicht wissen. Das konnte er nicht wissen, Martin.
Schau, darum denke ich, wenn Leute auf bestimmte Dinge warten, die wir tun müssen, dann können wir in einen Schnarchzustand geraten.
Bereit oder nicht, hier komme ich.
Genau.
Das wird früher oder später so geschehen. Gott ist nicht von uns abhängig. Wir sind von ihm abhängig, außer wir werden vermessen.
Wir können sein Kommen beschleunigen, wenn wir seinen Willen tun und unsere Arbeit erledigen und wenn wir die Leute aufwecken.
Weißt du, Martin, wäre es schon möglich gewesen, heimzugehen? Viele Male. Wenn Israel den Messias angenommen hätte, dann hätte es vorbei sein können. Wenn die frühere Adventbewegung die Lehre von der Gerechtigkeit durch Glauben angenommen hätte, dann hätten wir heimgehen können. Soll ich jetzt glücklicherweise oder unglücklicherweise sagen, dass sie nicht das Licht auslebten, das sie empfangen hatten?
Ja, für sehr viele leider, doch für uns glücklicherweise.
Für uns glücklicherweise. Also Martin, besprechen wir das doch ein wenig. Diese Beschreibung des Ereignisses, das seinen Höhepunkt im Gräuel der Verwüstung hat, das an heiliger Stätte steht, wie es vom Buch Daniel vorhergesagt wurde, folgt dem Strom der Geschichte, wie er in Offenbarung dargelegt wurde. Ist das nicht so? Das Tier aus dem Abgrund, das Krieg gegen Gottes Wort und gegen sein Volk führt, hat bestimmte Phasen. Die erste Phase dieses schrecklichen Tieres mit Dracheneigenschaften trotzte dem lebendigen Wort selbst und der frühen Kirche. Darüber lasen wir in Offenbarung Kapitel 12. Das war das heidnische Rom, mit Kronen auf den sieben Häuptern und hat alle Reiche verschlungen, die von Daniel aufgezählt wurden. Während wir in der Zeit voranschreiten, kommen wir zur gleichen römischen Macht, wo die Kronen sich auf die zehn Hörner in Offenbarung 13 verlagert haben, worin das Horn aus Daniel 7 für 1260 Jahre herrschte. Es änderte Zeiten, es änderte Gesetze, es verfolgte die Heiligen. Es sprach gotteslästerliche Worte, es nahm sich heraus, Sünden zu vergeben, es nahm sich heraus, Gott auf Erden zu sein. Es war eine schreckliche Situation, bis es eine scheinbar tödliche Wunde empfing und sich das Tier aus Offenbarung 17 verwandelte. Jetzt ist es im Untergrund. Wobei seine säkulare Macht augenscheinlich entfernt worden war, was durch die Abwesenheit von Kronen symbolisiert wird. Also wie herrscht es jetzt? Es herrscht jetzt im Geheimen durch Geheimgesellschaften. Durch Kolumbusritter und Ritter von Malta, die Jesuiten. Such dir eine dieser diabolischen Gruppen aus, die klammheimlich herrschen. Die Freimaurer, Rosenkreuzer und ihr ganzer okkulter Unsinn. Es verwandelte sich also in das Tier aus Offenbarung 17, wobei seine säkulare Macht augenscheinlich entfernt worden war, was durch die Abwesenheit von Kronen symbolisiert wird. Aber sie kontrolliert das Tier immer noch, denn die Kirche reitet auf dem Tier, während sie den Kelch mit ihren Gräueln hält und die Welt mit dessen Inhalt vergiftet. Also wie kontrolliert sie das Tier? Das ist doch eine berechtigte Frage, oder?
Sicher doch.
Nun, sie kontrolliert es durch ihre Stellvertreter. Wir haben viel über Stellvertreter gelesen, sogar in der Weltregierung.
Ja.
Ob man sie jetzt Hamas oder Hisbollah oder wie auch immer nennt, das sind alle sogenannte Stellvertreter von jemand anderem.
Genau, von jemand Größerem. Jemand, der dahinter steht, der seine Sache möchte.
Durch ihre Stellvertreter und geheime Machenschaften und indem sie das zweite Tier aus Offenbarung 13 benutzt, bis ihre Absichten erfüllt sind und die Vereinigung von Kirche und Staat wiederhergestellt sein wird, befinden wir uns in diesem Prozess?
Es ist schon so knapp dran. Wo wird das am vorherrschendsten sein? Das Tier, die Vereinigten Staaten, dahin blicken wir.
Ja, dahin schauen wir. Wir schauen nicht auf die Türkei.
Nein.
Es war gerade erst Thanksgiving und einer der Truthähne wurde von Donald Trump entlastet und begnadigt. Wir schauen nicht auf Truthähne. Die wurden begnadigt.
Ich habe gesehen, dass der Besuch des Papstes, seit er Papst geworden ist, in die Türkei ging.
Hatte er auch einen Thanksgiving-Truthahn? Ich weiß es nicht.
Vielleicht hatte er ja Thanksgiving.
Ich hoffe, er hatte ihn mit Salbei.
Er besuchte viele Kirchen, die orthodoxe Kirche, und sie sind in ökumenischen Gremien.
Wir werden diese Kluft beseitigen, die für mehr als 1000 Jahre bestand. Okay. Sie benutzt Stellvertreter und die Vereinigung von Kirche und Staat soll wiederhergestellt werden und schafft so das Bild, das ihren Anforderungen Folge leistet, ihr Mahlzeichen erzwingt und Krieg gegen Christus und seine Wahrheit führt, indem es seine Kinder verfolgt, die die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. Martin, alles wurde schon getan und jetzt sprechen Sie von dieser Einheit von Staat und Kirche.
Ja.
Und errichten jetzt dieses Reich.
Ja, die christlichen Nationalisten haben es sehr deutlich gemacht, was sie wollen.
Sie wissen es, wir hatten Unterhaltungen mit ihnen. Also Martin, befinden wir uns nicht genau dort?
Ja.
Gibt es irgendetwas anderes, was uns möglicherweise im Buch Offenbarung entgangen sein könnte, was noch kommen müsste, um diese Sache für ein weiteres Millennium oder zwei andauern zu lassen?
Nur eine falsche Auslegung. Das wäre die einzige Sache, wenn man Sachen hineinliest und hineinpackt, die nicht zum Rest dazu passen.
Okay, ist die erste Form des Tieres mit Kronen auf den Häuptern gekommen und vergangen?
Ja.
Und das zweite mit Kronen auf den Hörnern?
Ja.
Okay. Ist das dritte ohne Kronen hier?
Ja.
Ist das zweite Tier aus der Erde hier?
Ja.
Errichtet das ein Bild, in dem es Kirche und Staat vereint?
Mach deine Augen auf, du kannst es schon sehen, ja.
Befindet sich das Mahlzeichen des Tieres auf seiner Agenda?
Ja, natürlich.
Wurde es ins Dokument 2025 hineingeschrieben?
Unbedingt.
Steht es dort? Ja. Sind wir im Strom der Zeit vorangeschritten bis hin zur bevorstehenden Erfüllung der Prophezeiungen aus dem Buch Offenbarung? Da bleibt nichts mehr übrig.
Nichts.
Warum sind die Kinder dann des Wartens müde geworden und in eine Lähmung verfallen, wenn sie jetzt doch hellwach sein sollten? Wenn die Zeit für die Erfüllung der Prophetie gekommen ist, wird sie erfüllt werden. Es war schon immer so und wird wieder so sein. Der Apostel Petrus sagt im 2. Petrusbrief 1, Vers 19, und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort, und ihr tut gut daran, darauf zu achten. Übrigens, die ganze Welt, die ja irgendwie dieses Buch kleinredet und es von den ersten Seiten an zu einer Lachnummer und zu einem Märchen macht, wenn sie sich das ansehen, sollten sie da wegen ihrer Ignoranz nicht umfallen und einen epileptischen Anfall bekommen?
Nein, weil es da draußen so viele Stimmen gibt und sie prüfen das Wort ja nicht. Sie hören sich einfach all diese anderen Dinge an und sagen, ach, das ist einfach Teil des ganzen Tamtams.
Hat das nun die Prophetie bekräftigt, all diese Dinge, die schon geschehen sind?
Ja.
Okay, tun wir also gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in eurem Herzen?
Man muss Jesus das tun lassen. Er muss dieses Feuer entfachen, das aufwecken muss.
Okay, dann sinnen wir doch ein wenig weiter nach. Jesus sagte uns selbst und informierte seine Propheten, uns zu sagen, was geschehen würde. Es würde einen Abfall geben. Das passierte. Das finstere Mittelalter und das päpstliche Rom. Es würde eine Reformation geben, wobei die verfolgte Kirche in der Wüste aus der babylonischen Gefangenschaft herauskommen würde. Das passierte. Martin Luther sagte, dass das so kommen würde. Es gab einen Krieg gegen das Wort Gottes. wie es in Offenbarung Kapitel 11 festgehalten ist. Und all das passierte. Wir hatten die Evolution, wir hatten den Marxismus, wir haben Gott aus der Gleichung entfernt. Und wir errichteten diese Freiheit, die wir in der Welt haben, um zu tun, was immer man möchte.
Ja, natürlich. Und sogar die Schrift wurde in den anderen Handschriften unterwandert.
Das Wort sollte über den Himmel und die Erde emporgehoben werden und alle sollten Zugang zu ihm haben. Wir haben die Bibelgesellschaften, die das Wort herausbrachten. Lehren der Teufel und falsche Manifestationen falscher Geister würden versuchen, es zu vernichten. Das geschieht überall in der Welt. Das ewige Evangelium würde in der ersten Engelsbotschaft erneut gepredigt und wiederhergestellt werden, was den Fall Babylons zur Folge haben würde, weil es nicht akzeptiert werden würde. Nein, sie wollen das zeitliche Millennium. Sie wollen, dass die Juden zurück nach Palästinenser gehen und sie wollen, dass die ganze Welt bekehrt wird, wenn die Bibel doch sagt, nein, es wird Schafe und Böcke geben. Also sie leben in einem Paradies für Narren. Okay. Das wird in einer finalen Verfolgung gipfeln. Haben diese Ereignisse alle stattgefunden? Und steuern wir jetzt auf diese finale Verfolgung zu?
Ja, wir sind da.
Wenn dem so ist, warum sind wir dann paralysiert statt energiegeladen?
Hoffentlich kann das etwas dabei helfen.
Martin, bitte werde nicht vom Schaf übermannt. Die Prophezeiung sagt uns, dass das Kommen des Herrn für die Kinder des Unglaubens wie ein Dieb in der Nacht kommen wird.
Das ist die Hauptsache. Sie verdrehen das total mit einer heimlichen Entrückung.
Stimmt. Also die Kirchen, die sich nicht nach dem Kommen Christi sehnen, sondern danach, dass hier ein irdischer Event stattfindet, sie steuern auf eine Erfahrung des Diebes in der Nacht zu. 1. Thessalonicher Kapitel 5 sagt uns, denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, also wenn die Ukraine endlich Frieden hat und wenn Jerusalem Frieden hat,
dann wird alles in Ordnung sein.
Wenn Venezuela auch auf die Linie kommt, na, schauen wir doch. Dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen wie die Wehen eine schwangere Frau und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Also wir sollten keine Dieb-in-der-Nacht-Erfahrung haben.
Nein.
Ihr seid alle Söhne des Lichts. Ihr habt das Licht und die Bibel ist das Licht, nicht wahr?
Ja.
Und die Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis, weil wir lesen können, was in der Offenbarung steht. Und wir glauben nicht, dass das ein verschlossenes Buch ist, so wie es in Jesaja steht. Die Schriftgelehrten und Pharisäer sagten, oh, ich weiß nicht, was das bedeutet. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wach und nüchtern sein. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht. Sie befinden sich im Finsteren, denn sie folgen dem Licht nicht. Und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Martin, wir müssen nicht im Dunkeln sein.
Wieder läuft es auf Selbstsucht und Stolz hinaus. So ist es meistens. Gott ist nicht nachlässig, einem das Licht zu geben.
Wie viele Leute predigen jetzt mit Feuer, dass die Wiederkunft vor der Tür stehe? Nur eine Handvoll.
Eine Handvoll.
Aber es sollten Millionen sein.
Werdet nicht niedergeschlagen wegen Leuten, die euch sagen, ach ihr mit eurer Angstmacherei. Vergeudet eure Zeit nicht damit, ihnen zuzuhören. Macht einfach weiter.
Beim Überblick über unsere vergangene Geschichte kann ich, da ich jeden Schritt vorwärts bis auf unsere heutige Stellung mitgemacht habe, nur sagen, Gott sei gelobt. Wenn ich sehe, was der Herr getan hat, werde ich mit Erstaunen erfüllt und mit Zutrauen zu Christo als dem Führer. Wir haben für unsere Zukunft nichts zu fürchten, außer dass wir den Weg, den der Herr uns geführt hat und seine in unserer vergangenen Geschichte liegenden Lehren vergessen werden. Weißt du was, Martin? Ich arbeite gerade an einer Predigt über zwei Einladungen zur Hochzeitsfeier.
Ja.
Eine steht in Matthäus und die andere in Lukas. Die in Matthäus ist faszinierend, denn dort heißt es speziell, dass sie zum Dinner eingeladen sind. Sie sind zum Dinner eingeladen, Martin.
Okay.
Wenn man dieses Wort Dinner nachschlägt, bedeutet es die erste Mahlzeit des Tages. Frühstück.
Oh.
Ja, Frühstück. Hochzeitsfeierlichkeiten haben sich über die Epochen ein wenig geändert. Aber man muss das im originalen Griechischen nachschauen. Und es bedeutete die erste Mahlzeit des Tages. Es gab eine Einladung, zur Hochzeit zu kommen und zum Frühstück zu kommen.
Okay.
Diese Einladung ging an die Juden.
Mhm.
Den Messias anzunehmen, der der Bräutigam war, der sich unter dem Volk befand, richtig? Und dann gibt es eine zweite Einladung in Lukas, wo es eine Einladung zum Abendessen ist. Das ist ein anderes griechisches Wort. Es ist die letzte Mahlzeit des Tages. Also diese Einladung war nicht für die Juden.
Nein, die letzte.
Sie kam später. Sie kam nach 1844 oder während dieser Zeitspanne, als die Millariten predigten, dass Christus kommen würde und alles bereit gemacht werde. Und die Kirchen verwarfen es und verspotteten die Leute, die die Prophezeiungen von Daniel studiert hatten.
Ja.
Das war der Mitternachtsruf, der hinausging, dass der Bräutigam kommt.
Ja, dass er kommt.
Es war eine Einladung zur Hochzeit, zum Abendessen. Der Ruf zum Abendbrot ist hinausgegangen. Er hat sich verbreitet. Die Zeichen, die dem vorausgehen sollten, der dunkle Tag.
The Dark Day.
Mhm.
1780, kurz vor dem Ende der 1260 Tage. Dann der Sternenfall, wie ausgeschüttet. Das war 1833, gerade vor der Zeit von 1844, eine Vorbereitung, die Zeichen am Himmel. Sogar all das wurde schon erfüllt. Worauf warten wir denn noch?
Ich denke, wir hatten auch eine Mini-Parallele in den letzten 5 Jahren. Von siehe, der Bräutigam kommt.
Ja.
Und auch von macht euch bereit.
Richtig, richtig. Aber jeder verfiel wieder in Schlaf.
Gleich danach. Und jetzt schnarchen sie sogar noch lauter als vor 5 Jahren.
Ja, also wenn wir uns diese Geschichte ansehen, die Kirchen, sie verwarfen diesen Ruf, dass Christus kommt. Sie wollten an ihrer Glaubensüberzeugung festhalten, an ihrer kleinen Glaubensüberzeugung, dass sie das Reich errichten würden. Vergesst alle Erben des Reiches, sie werden es nicht bekommen. Wir werden es bekommen, richtig? Nirgendwo in der Bibel liest man das. Also, Aubigny schreibt in seiner Geschichte der Reformation, Gott, der sein Werk durch die Zeitalter vorbereitet, vollbringt es durch die schwächsten Instrumente, wenn seine Zeit gekommen ist. Das Gesetz Gottes ist derart, dass die großen Ergebnisse durch die geringsten Mittel erzielt werden. Dieses Gesetz, das auch überall in der Natur vorherrscht, findet sich auch in der Geschichte. Also, die großen Männer der Welt wurden übergangen. Und die Erben waren die Schafhirten, Menschen von den Zäunen und Gräben. Und diejenigen, die eingeladen waren, sie hatten andere Dinge zu tun. Sie hatten sich ein Stück Land gekauft, jemanden geheiratet, sie hatten irgendetwas anderes gemacht. Was der Herr Israel verhießen hatte, wurde detailliert erfüllt. 1. Könige 8, 56. Gepriesen sei der Herr, der sein Volk Israel Ruhe gegeben hat, ganz wie er es verheißen hat. Von allen seinen guten Werken, die er durch seine Knechte Mose geredet hat, ist nicht ein einziges Wort dahin gefallen. Können wir nicht dasselbe über das Buch Offenbarung sagen?
Ganz genau dasselbe. Und wir können so viel sehen, was verheißen worden war und was sich schon erfüllt hat.
Ja. Das Gleiche gilt für die Zeit des Neuen Testaments. 2. Petrus 1, Vers 4 sagt, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Paulus sagt dazu im 2. Korintherbrief 1, Vers 20, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja und in ihm auch das Amen, Gott zum Lob durch uns. Wenn dieses Buch sich im Denken der Menschen bis jetzt noch nicht als authentisch ausgewiesen hat, dann wird es das nie tun.
Stimmt.
Es ist alles da.
Alles ist da und es ist eine Entscheidung. Man kann immer noch entscheiden und sehen, denn der Beweis ist ja auch da. Jemand, der mit Fakten und Beweisen arbeiten will, hier, bitte, es gibt genug in der Bibel, um es einem durch erfüllte Prophetie zu zeigen. Ein 100%iger Beweis, wie es so gekommen ist.
Waren die Reformatoren bereit für das, was sie glaubten, zu sterben?
Ja.
Sollten wir bereit sein, für das, was wir glauben, zu
Unbedingt.
Sterben? Die Wahrheit ist es wert, dafür zu sterben. Martin, lass uns erneut die Geschichte der wiedergefundenen Wahrheit und des Martyriums derer hören, die dafür einstanden. Von Wycliffe bis Hus bis Luther und die großen Reformatoren, von den Wiedertäufern wie Hans Huth, Manon Simons und Oswald Glade, den Sabbathaltern, den Baptisten, den Kongregationalisten, den Methodisten, den Siebenden-Tags-Baptisten, den Milleriten, der Christian Connection, den Siebenden-Tags-Adventisten. Sie alle sind gekommen. Sie standen für die Wahrheit ein, die sie entdeckten, oder wer sie in ihren Rängen bewahrte, wurde gejagt, verfolgt und dahingemetzelt. Wenn man eine neue Wahrheit entdeckte, wandten sich diejenigen, die ein Glaubensbekenntnis etabliert hatten, gegen sie.
Ja.
Wird das passieren?
Das passiert immer noch.
Es passiert immer noch. Aber nicht eine dieser Wahrheiten fiel zu Boden. Sie sind alle da.
Sogar wenn es so aussah, im Rückblick ging es immer noch weiter.
Sie wurden auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Aber ist die Lehre verschwunden?
Nein.
Sie wurden alle im Schatzkästchen Gottes als Edelsteine gesammelt, um wieder und wieder aufzutauchen, bis sie in den Stoff der Wahrheit verwebt wurden, der ein Teil der letzten Gnadenbotschaft an die Menschheit bildet. Was all diese Menschen entdeckt hatten, ist immer noch quicklebendig. Und ich werde so arrogant sein, dass ich sage, der einzige Ort, an dem alle diese Lehren gegenwärtig sind, ist innerhalb der Kirche der Siebenden-Tags-Adventisten.
Nun, sie können ja hingehen und überprüfen, ob du falsch liegst.
Ja, sie können versuchen, mir das Gegenteil zu beweisen. Aber noch eine Qualifikation. Das Traurige daran ist, dass die Gemeindeglieder schnarchen.
So ist es. Also man qualifiziert sich dafür, wenn das stimmt, nicht durch die Mitglieder, man qualifiziert sich durch die Lehre.
Richtig. Also sie machten aus der Lehre ein Ruhekissen. Sie haben es auf ihr Bett gelegt und schlummern darauf, anstatt sie von den Mauern Zions zu rufen. Mit diesen Wahrheiten in der richtigen Fassung steht der Charakter Gottes gerechtfertigt gegen die Unmenge an Lügen, die Satan zusammengestrickt hat. Die rachsüchtige Lehre einer ewigen Hölle, was Gott zu einem Monster macht, die Unsterblichkeit der Seele, die Gott schon in den allerersten Worten wegfegte, am Tage, da du davon isst, wirst du sicherlich sterben. Das bedeutet nicht ewiges Leben. Die Lehre vom Fegefeuer, der Werke und Selbstkasteiung, all diese Dinge, der kalvinistischen willkürlichen Vorherbestimmung, was Gott zu einem Monster macht, und viele andere stehen aufgedeckt da als das, was sie sind, nämlich Gottes lästerliche Angriffe auf Gottes Charakter. Martin, das ist die Streitfrage, der Charakter Gottes. Auf welchen Gott wartet man? Millionen sind wegen solcher Lehren zu Atheisten oder Ungläubigen geworden, und die Kirchen werden sich nicht im Gericht einer schrecklichen Bilanz stellen müssen. Es ist nicht so, dass sie keine Warnung erhalten hätten, aber sie hielten sich hartnäckig an grausame Glaubenssätze und verfolgten jene, die versuchten, sie zu informieren. Und heute ist es genau dasselbe.
Sie machen immer noch dasselbe, wie schon erwähnt, das geringere von zwei Übeln. Es ist schlimm, wenn euch das passiert, aber es ist nicht so schlimm wie für das Gemeinwohl.
Also Martin, lass uns die Wahrheit nicht verachten, nur weil sie keine Akzeptanz bei den großen Männern dieser Welt findet oder weil sie oft von demütigen Männern verkündet wurde, die nicht in den großen Bildungszentren unterrichtet wurden. Sacharja sagt, denn wer ist's, der den Tag geringer Anfänge verachtet? Das ist so wunderschön ausgedrückt. Und jene sieben werden mit Freuden das Senkbeil in der Hand Serubabels sehen, die Augen des Herrn, sie sind's, welche die ganze Erde durchstreifen. Und ich ergriff das Wort und sprach zu ihm, was sind das für zwei Ölbäume zur Rechten und zur Linken des Leuchters? Und ich ergriff wiederum das Wort und sprach zu ihm, was bedeuten die beiden Ölbaumzweige zur Seite der beiden goldenen Röhren, aus denen das goldene Öl fließt? Er sprach zu mir, weißt du nicht, was das bedeutet? Ich antwortete, nein, mein Herr. Da sprach er, das sind die beiden Söhne des Öls, die vor dem Herrscher der ganzen Erde stehen. Hier haben wir also die Bibel, die zwei Gesalten, das Alte und das Neue Testament. Das Evangelium im Typus und das Evangelium in Wahrhaftigkeit. Und jede einzelne Prophezeiung wurde schon erfüllt, bis auf die letzte Kirsche auf dem Sahnehäubchen, die sie gerade mit aller Sorgfalt auf ihren Kuchen setzen.
Ja, ganz geschäftig, während wir hier sprechen.
Ja. Als Luther seinen Standpunkt auf der Schrift bezog, konterte der stolze Eck: Ich bin von der Demut und Bescheidenheit überrascht, mit der der verehrte Doktor es unternimmt, sich allein so vielen berühmten Vätern zu widersetzen und vorgibt, mehr als die herrschenden Päpste, Konzile, Doktoren und Universitäten zu wissen.
Das klingt nur allzu bekannt.
Es ist faszinierend, wie die Geschichte sich wiederholt. Wie du gerade sagtest, meinte dieser Papst, jeder, der diesem Buch glaubt, ist ein Fluch für die Gesellschaft. Es wäre zweifelsohne überraschend, wenn Gott die Wahrheit vor so vielen Heiligen und Märtyrern bis zur Ankunft des verehrten Vaters verbogen hätte. Also, hier hat man Martin Luther. Und wer sind diese vielen Heiligen?
All die Erleuchteten.
Wie Thomas von Aquin, der sagt, dass es in Ordnung wäre zu stehlen, wenn du Not hast, und stehle übrigens auch gleich für deinen Kumpel mit, wenn du schon dabei bist.
Ja, genau. Nun, das kann man jetzt überall sehen. Es wird sehr populär.
Oh, Martin, Geschichte ist faszinierend. Die Menschheit neigt dazu, die Weisheit von Menschen mehr als die Weisheit Gottes zu suchen. Doch Gott sagt, so lasst nun ab von den Menschen, der nur Hauch in seiner Nase hat, denn wofür ist er zu achten? Also die weltlichen Kirchen haben die gesegnete Hoffnung aufgegeben, Martin. Sie bereiten sich gerade darauf vor, ein Reich auf Erden zu errichten. Sie hatten erst dieses wunderschöne Abraham-Abkommen. Lassen wir doch einfach Christus außen vor. Gehen wir doch einfach zurück.
Warum all diese Sachen? Wir haben all diese wunderbaren Zusammenkünfte, religiöse Treffen und all diese Dinge. Aber Christus? Wir können seinen Namen, Jesus, erwähnen, aber dabei bleibt es dann auch.
Ja, damit hat es sich dann. Sie bereiten sich gerade darauf vor, ein Reich auf Erden zu errichten, worin sie für 1000 Jahre herrschen werden, während sie Christus und seinem Reich den Rücken kehren. Das Reich Christi ist für die Kinder der ersten Auferstehung und die noch leben und verwandelt werden bereitet, und sie besitzen es auf immer und ewig. Es wird nicht den Kindern des Ungehorsams überlassen, sondern Christus wird es errichten. Das ist der Konflikt. Wir befinden uns schon darin. Aber in den Tagen jener Könige, sagt Daniel, wird der König des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergehen wird, und sein Reich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende machen. Es selbst aber wird in Ewigkeit bestehen. Martin, das zweite Tier aus Offenbarung sagt gerade, ich mach das jetzt.
Ja. Und jeder ruft Halleluja.
Und die 10 Hörner rufen Halleluja. Und das kleine Horn ruft dazu, legt eure Lehren beiseite und vergesst diese Fundamentalisten.
Ja, wir müssen die brüderliche Liebe haben, aber wir vergessen Gott und die Liebe zu Gott.
Richtig. Hosea sagt, als ihr Gesetzlosigkeit pflügtet, habt ihr Unheil geerntet und die Frucht der Falschheit gegessen, weil du dich auf deine Wege und die Menge deiner Helden verlassen hast. Also sie werden genau denselben Weg einschlagen.
Wie ging dieser Spruch? Ephraim ist
an seine Götzen gebunden. Lass ihn gehen, lass ihn gehen. Der Ausdruck hellwach wird im Geist der Weissagung 630 Mal verwendet, Martin. Wusstest du das?
Nein, wusste ich nicht.
Doch jetzt ist es an der Zeit, dass wir hellwach sein und nicht schlummern sollten, als ob wir keine Hoffnung hätten und uns nicht bewusst wären, in welcher Zeit wir leben. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann.
Weißt du, auch das Schnarchen ist eine Prophetieerfüllung.
Natürlich.
Alle Jungfrauen schliefen.
Alle von ihnen. Martin, das ist wirklich ziemlich beunruhigend, denn es bedeutet, dass wir auch schlafen.
Mhm. Erinnerst du dich noch, was du in der Folge mit der überwältigenden Überraschung sagtest?
Ja.
Dabei erwähntest du, dass alle Jünger wegliefen. Und wir erwähnten auch, wenn all diese Dinge wirklich anfangen zu geschehen, könnten wir auch eine Weile weglaufen wollen. Bereite dich vor.
Ja, bereite dich vor, stähle dich. Die Reiche dieser Welt sind noch nicht die Reiche unseres Herrn und seines Christus geworden. Das stammt von Counsels to Parents, Teachers and Students. Sie sind noch nicht das Reich unseres Herrn. Er hat das 2000 Jahre lang nicht zugelassen. Täuscht euch nicht selbst, seid hellwach und handelt rasch, denn die Nacht kommt, in der niemand arbeiten kann. Ermutigt Studenten nicht, die eine Bürde für die Arbeit haben, ihre Mitmenschen zu retten, dass sie einen Studienkurs nach dem anderen belegen sollten. Martin, all diese langen Kurse. Deshalb haben wir kurze evangelistische Kurse eingeführt. Verlängert die Zeit, um eine Ausbildung zu erlangen, nicht auf viele Jahre. Indem ihr das tut, vermittelt ihr ihren Eindruck, dass noch genug Zeit ist, und genau dieser Plan wird sich als Schlinge für ihre Seelen erweisen.
Okay. Also wenn jemand dir sagt, aber als sie das schrieb, nun ist es schon 100 Jahre vergangen. Also warum konnten sie damals das Studium nicht machen? Ich denke, man hat die Antwort gleich hier. Genau dieser Plan wird sich als Schlinge für ihre Seelen erweisen.
Korrekt.
Dieses lange Studium wirkte sich auch auf sie aus. Denn dieses lange Studium kann das Feuer auslöschen.
Genau. Und Martin, wenn du mit den sich entwickelnden Ereignissen aus dem Buch Offenbarung Schritt gehalten hast, dann hättest du auch eine bessere Vorstellung davon, wo du im Strom der Zeit stehst.
Und das kann einen wach halten, hellwach.
Martin, das Reich wird also nie irdischen Mächten übergeben. Niemals. Sie werden weggefegt und zu Staub werden. Sie werden weg sein. Noch wird die christliche Kirche erneut in dieser Phase des Ökumene-Denkens herrschen, in der sie sich gegenwärtig befindet. Es ist Christus als sein Anrecht übergeben, denn er ist der König der Könige und der Herr der Herren. Das Wort des Herrn durch Hesekiel, als sich dieser an den letzten König von Juda wandte, lautete folgendermaßen: Und du, Fürst in Israel, du unheiliger Frevler, das war Zedekia, stimmt's? Dessen Tag kommen wird, wenn die Schuld zum Ende geführt hat. So spricht Gott der Herr: Weg mit dem Diadem und herunter mit der Krone. Denn nichts bleibt, wie es ist, sondern was niedrig ist, soll erhöht werden, und was hoch ist, soll erniedrigt werden. Zu Trümmern will ich sie machen, aber auch dies wird nicht bleiben, bis der kommt, der das Recht hat, dem will ich es geben.
Warum benutzte Hesekiel den Ausdruck zu Trümmern dreimal?
Das ist eine sehr gute Frage, Martin. Darüber sollten wir ein wenig nachdenken. Wo und wann wurde es zu Trümmern? Es wurde zu Trümmern, als das Königreich den Kindern Israels weggenommen wurde, richtig? Da wurde es zu Trümmern und Christus übergeben. Er wurde zum König gekrönt.
Ja.
Er war der König. Dann kam das Papsttum und sie beanspruchten die Krone für sich selbst. Erinnerst du dich, dass die Kronen auf den Hörnern
ja.
waren? Und das kleine Horn machte allen Königen Vorschriften? Also damals wurde es zu Trümmern. Jetzt versuchen sie es wieder aufzurichten und das wird wieder zu Trümmern werden. Dreimal. Also dreimal wollten sie es in Angriff nehmen. Wir sind jetzt in der Phase, in der es keine Kronen gibt. Aber dann werden sie dem Tier eine kurze Weile am Ende die Macht übergeben und er wird seine Krone zurückhaben. Und dann wird es final zu Trümmern werden. Das wäre dann das dritte Mal. Ich weiß nicht, ob das korrekt ist, aber
es ergibt Sinn.
Eine vernünftige Annahme, glaube ich. Und es wird nicht mehr sein, es wird Christus gehören.
So ist es. Das ist das Standbild von Daniel, das vom Stein weggefegt wird, der nicht von Menschenhänden herausgebildet wurde.
Nein. Und Micha schrieb: Und du, Turm der Herde, du Hügel der Tochter Zion, zu dir wird gelangen und zu dir wird zurückkehren die frühere Herrschaft, das Königtum der Tochter Jerusalem. Christus wird es errichten und seine Untertanen werden die Erben sein. Sie werden es nicht tun. Und ich will ihn zum Erstgeborenen machen, heißt es im Psalm 89. Zum Höchsten der Könige auf Erden. Auf ewig bewahre ich ihm meine Gnade und mein Bund soll ihm festbleiben. Und ich setze seinen Samen auf ewig ein und mache seinen Thron wie die Tage des Himmels. Martin, die Erben des Reiches werden jene sein, die bei seinem Kommen auferstehen werden und diejenigen, die verwandelt werden.
Die verwandelt werden.
Es spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Also Martin, komm, Herr Jesus, alles ist schon erfüllt.
Amen.
Also dieser Thron, wird dort irgendein irdisches Pontifikat darauf sitzen?
Nein, ich bin sehr froh darüber, nein.
Nein, dieser Thron ist für den König der Könige und Herren der Herren reserviert. Wobei die irdischen Reiche zu Trümmern, zu Trümmern, zu Trümmern werden. Und er wird derjenige sein, der das Reich errichten wird. Also Martin, die Zeit ist um.
Bereit oder nicht?
Hier komme ich. Das sagt er uns damit. Und dafür sollten wir hellwach sein. Hellwach.
Amen.
Lass uns beten. Himmlischer Vater, alles bis auf die letzte Kirsche oben auf dem Sahnehäubchen wurde schon erfüllt, woran sie geschäftig arbeiten und sie dort platzieren, wo sie sie haben wollen. Und dann kommt die plötzliche Vernichtung. Herr, bitte hilf uns, das Wort zu verbreiten und ein Volk aus Babylon herauszurufen, das eine Behausung von Dämonen und jedes unreinen und verhassten Vogels geworden ist. Hilf uns, der Welt das Licht zu bringen und dass sie das Licht annehmen mögen, das vom Sohn Gottes ausgeht, der auf diesem Thron sitzen wird. Das bete ich im Namen Jesu. Amen.
Amen.